Gedanken entspricht, heute Abend. Seinen Herzensgedanken entspricht, ist ein Teil seines Vorsatzes, von dem wir lesen in Vers 11, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Also, seinen Herzensgedanken entspricht genau, was die Liebe Christi überlegt. Den Gedanken Jesu, da ist der Vater und der Sohn völlig eins. Also, Vorsatz Gottes, denen, die nach Vorsatz Gottes berufen sind. Der Vorsatz Gottes, worin der besteht, ist ganz seiner Liebe entsprechend. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er, und jetzt lesen wir in der Elberfelder, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Dann ist die Frage da, was können die dafür, die er nicht zuvor erkannt hat und nicht zuvor bestimmt hat? Was können die dafür? Wir können jetzt hier nicht stehen bleiben. Ich darf nur sagen, die können schon etwas dafür. Können schon etwas dafür. Wir werden es sehen. Jetzt dürfen wir lesen, denn welche er zuvor gekannt hat. Das griechische Wort ist nicht Epignosis, sondern Gnosis. Entspricht dem Wort kennen. Die er zuvor gekannt hat, und jetzt, die hat er auch zuvor bestimmt. Habe ich das genau nachgeprüft? Ich habe schon lange gemerkt, dieses Wort zuvor bestimmt im Deutschen ist irgendwie zu hart übersetzt. Bin den Spuren im Griechischen nachgegangen und siehe da, tatsächlich, dieses Wort im Griechischen hat es zu tun mit weit in die Ferne blicken bis an den Horizont, bis über den Horizont hinaus. Und dann, was da geschaut wird, ja, in eine ganz bestimmte Fassung gebracht. Eine bestimmte Zweckerfüllung gegeben. In diesem Wort zuvor bestimmt liegt nämlich das Grundwort sehen, schauen, Horizont. Horizont ist das Ende unseres Gesichtskreises, nicht wahr? Ja. Aber für Gott besteht kein Ende seines Gesichtskreises, nicht? Das geht zurück oder vor Grundlegung der Welt hat er schon alles gesehen. Und jetzt ersehen. Wir dürfen anstatt zuvor bestimmt jetzt einmal lesen, denn welche er zuvor gekannt hat, da haben wir auch noch etwas zu sagen, die hat er auch vorgesehen, dem Bilde seines Sohnes gleich zu werden. Ist das etwas anderes als zuvor bestimmt? Vorgesehen, dem Bilde seines Sohnes gleich zu werden. Hat das auch einen Sinn, diese Übersetzung? Das ist richtig. Also das Beste, was im Deutschen wiedergegeben werden kann. Merken wir jetzt, dass ich warte zu sagen, zuvor bestimmt ist zu hart gegenüber dem, was im griechischen Text steht und vor allem, was dem Heiligen Geist entspricht. Zuvor bestimmt heißt im Deutschen, da kann einer gar nichts dafür und fertig aus, Amen. Viel zu hart, viel zu scharf, hätte beinahe gesagt, viel zu viel Pfeffer. Also, das dürfen wir nicht. Also, eure Rede sei allezeit in Gnade, ich fahre jetzt weiter, aber nicht fade, sondern mit Salz gewürzt, aber auch nicht mit Salz versalzen. Da ist es fein, die Apothekerwaage anwenden. Also jetzt noch einmal. Denn welche er zuvor gekannt hat. Ja, was heißt jetzt das? Besser würde uns passen, zuvor erkannt hat. Natürlich hat er das auch. Hat uns durch und durch bis ins verborgenste Innerste erkannt. Wie heißt das Wort? Paulus schreibt an anderer Stelle, und da merken wir, wir sind genau an dem, denen, die Gott lieben, denen müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Das schreibt Paulus an anderer Stelle, die aber Gott lieben, und jetzt, die sind von ihm gekannt. Die kennt er.
So. 1. Korinther 8.
Dankeschön.
Haben wir das letzte Mal
gehört. Ja. Ich habe es gehört in der Kassette. Bravo. Ist mir gerade etwas im Ohr geklungen. Ja, sehr gut. Ja. 1. Korinther 8. Ja, gut. Also. Die aber Gott lieben, die sind von ihm gekannt. Dieses Wort hat In diesem Wort ist wieder eine Antwort auf eine heikle Frage. Wie kann Jesus zu denen, die zu ihm kommen, vor seinem Gericht gestellt, kommen und sagen, Herr, wir haben doch deinem Namen geweissagt, deinem Namen Wunder getan. Was sagt er zu ihnen? Weichet von mir, ihr Übeltäter. Und jetzt, ich kenne euch nicht. Was heißt das auf Deutsch jetzt? Ihr liebt mich nicht. Aha. Wenn einer also bloß findet, ja, da der Jesus, der hat es gut gemeint, also da mache ich auch mit, also nichts wie los. Nee, so geht's nicht. So geht's nicht.
Es ist ja erstaunlich, dass heute die Bergpredigt so hoch aktuell wird, selbst bis in die hohe Politik hinein.
Ja.
Staatsmänner, die von der Einhaltung der 10 Gebote und von der Bergpredigt ja jetzt sprechen, dass das bitte nötig sei.
Ja, also, was Bruder Nussbaum jetzt angeführt hat, da kenne ich einen Fall von vielen. Ein feiner Bruder, gescheit, ein tüchtiger Geschäftsmann und so weiter und so weiter, der ist in die Sache so reingefallen, dass ich schon Material zusammengestellt habe, um ihm zu zeigen, du hast begonnen, dem schon lebenden Antichristen zu dienen. So sind die Sachen heute, sind die Dinge heute. Nun, denn welche er zuvor gekannt hat, was sind das für welche? Eben die ihn lieben. Die hat er dann schon gekannt. Sagt er, der liebt mich. Also wunderbar. Und die hat er vorgesehen, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Sehr natürlich einfach. Das Schreckliche zuvor bestimmt, dürfen wir mal unter den Tisch fallen lassen. Wir haben da ähnliche Worte. Bei der Gelegenheit schlagen wir zwei Stellen aus den Anfangskapiteln der Apostelgeschichte auf. Apostelgeschichte 2 vorerst, Vers 23. Es handelt sich um die Kreuzigung Christi. In der Rede des Petrus, Apostelgeschichte 2, 23. Diesen, Jesus, übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes. Vorkenntnis, wieder kennen, Vorkenntnis Gottes. Wieso hat Gott schon vor Grundlegung der Welt alles gewusst, gekannt, weil er damals schon alles erforscht hat, die Gedanken der Herzen, der Menschen und aller Geschöpfe. Hab er durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Kapitel 4, Vers 27, besonders 28. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Und jetzt, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss ist, vorgesehen hat, dass es geschehen. Also, Ratschluss, schrecklichstes Geschehen, was Gott in seinem Ratschluss zur Durchführung genehmigt hat, ist das Geschehen von Golgatha. Gedachte Gott es aber gut zu machen. Ja, da dürfen wir weiterfahren. Er gedachte es nicht nur gut und nicht nur sehr gut zu machen, sondern wohlgefällig, denn alles, was mit Erlösung zu tun hat, steht unter dem Wohlgefallen Gottes, sogar vollkommen. Hat er eine vollkommene Erlösung erfunden und den Grund dazu gelegt? Jawohl. Dann dürfen wir weiterlesen. Gewaltige Reihenfolge. Also, vorgesehen hat er uns, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Der Erstgeborene hat nach dem Worte Gottes die besondere Stellung, dass der Erstgeborene in allen Dingen, in jeder Beziehung den Vorrang habe. Können wir denn dem Herrn Jesus? Ja. Er, der sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen, der sich nicht schämt, eine maximal dunkle Ahnenreihe von einer maximal dunklen Ahnenreihe abzustammen. Nicht? Erstes Kapitel im Neuen Testament. Damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Jetzt, welche er aber vorgesehen hat, die hat er auch gerufen. Wir haben berufen im Deutschen, gibt es im Griechischen nicht. Ganz sachlich, wie sachlich vorgesehen hat, die hat er auch gerufen. Haben wir den Ruf gehört? Wer hat uns das Ohr und das Herz geöffnet? Der Herr selber wieder. Die er vorgesehen hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, diese hat er auch gerufen, welche er gerufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Herrlich gemacht. Posaune fällt. Halleluja. Jetzt Paulus wieder. Was sollen wir nun hierzu sagen? Also.
Jetzt Halleluja!
Aha, jetzt. Zweite Posaune, ja. Entrückung, eine erste und eine zweite Posaune. Ja. Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Ja. Sind viele wider uns, aber was haben die für Aussicht auf Erfolg? Nur Blamagen. Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der durch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch, und jetzt das griechische Wort wieder, tapanta, das All schenken. Und zwar ist das griechische Wort schenken hier aus Gnaden gewähren. Aus Gnaden schenken. Ein Geschenk mit Bedingung ist kein Geschenk mehr. Gnade mit Bedingung ist keine Gnade mehr. Stimmt beides. Sollte er uns nicht in ihm das All aus Gnaden schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer, der verdammen will? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, aufgeweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Wollen wir uns merken, was wir jetzt lesen und in unsere Herzen legen lassen? Wer weiß, wie bald das alles uns erreichen kann, nach der gegenwärtigen Situation auf unserer Erde. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aha. Wir werden getötet den ganzen Tag. Ob wir es merken oder nicht. Wir sind gerechnet wie Schlachtschafe. Wer wird dann denn als Schlachtschaf bezeichnet? Das verstummt vor seinem Scherer, unser Herr und Haupt. Und wir als Glieder seines Leibes, auch der alte Mensch schon, haben wir lernen dürfen. Unsere Leiber schon sind Glieder des Christusleibes. Er ist unser Haupt. Er ist das Schlachtschaf Gottes und wir als die Glieder an seinem Leib sind Schlachtschafe und bilden mit ihm zusammen das Lamm Gottes. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, ist mit ihm am Kreuz gestorben und wurde von Gott mit ihm begraben, aber auferweckt, auferstanden und lebendig gemacht. Also, sind wir gerechnet worden? Das ist das griechische Wort Logizomai wieder da. Aber in diesen allen sind wir mehr als Überwinder. Den sieben Gemeinden heißt es bedingungsweise gesagt, wer überwindet? Wer überwindet? Wer überwindet? Nur der. Wer nicht überwindet, kommt doch nicht dazu. Die sieben Gemeinden, die sind in Asien und die haben sich alle von Paulus abgewandt. Von der Botschaft der Gnade Gottes ohne Bedingung, ohne Gesetz und ohne Werke. Haben sich wieder nach Jerusalem gewendet, gläubig an den Herrn Jesus, aber eiferer für das Gesetz. Aber in diesem allen, also Drangsal oder Angst, Hungersnot, Verfolgung, Schwert und allem, sind wir mehr als Überwinder. Das ist so etwas. Wir, darf ich mal sagen, wir Hasenfüße. Wir Hasenfüße. Etliche nicken. Dann sage ich Hasenfuß. Angsthasen. Etwas milder. Bitte. Denn nicht unser ist die Kraft, die ist mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Der Herr selber, der in uns lebt und weht, der ist es, der uns zu mehr als Überwindern befähigt. In diesem allen. Durch den, der uns geliebt hat, da haben wir, in diesem, der uns geliebt hat, sind wir mehr als Überwinder. Das Beispiel dafür, mehr als Überwinder, zeigt uns Jesus bei der Gefangennahme. Wen suchet ihr? Jesus von Nazareth, ich bin es, greifet mich und lasst diese gehen. Was passiert? Auf das Wort fallen alle rücklings zu Boden. Mit welchem Schwert hat er reingehauen? Nur mit dem Schwert des Geistes, als Ausspruch des Sohnes Gottes. Und für uns genügt ein Ausspruch Gottes. Und die Feinde fallen rücklings zu Boden. Das ist mehr als ein Überwinder. Ein Überwinder ist dann ein Überwinder, wenn er unter Anstrengung aller seiner eigenen Kräfte, bitte, zuletzt den anderen gerade noch knapp überwindet. Und beinahe wäre es so weit gekommen, dass der andere den Überwinder überwunden hat. Das sind Überwinder. Ich würde auch Halleluja rufen, wenn ich dich wäre, Willi. Hey!
Ich habe ihn nur fortgesucht, nicht durch Macht,
aha, durch Gewalt, sondern durch meinen Geist. Ach, danke schön. Passt ausgezeichnet. Jawohl. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, jetzt kommt die letzte Überzeugung, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, und das Wort Fürstentum heißt im Griechischen Achon, Erstlingsgeschöpfe, noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, das heißt irgendein Gericht, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist. Jetzt dürfen wir alle zusammen sagen, Halleluja. So, endlich. Ja. Wir selbst seufzen in uns selbst. Wer von uns hat schon gemerkt, wie er in sich selbst seufzt? Oh, so ein bisschen etwas. Ja, halte mal. Jetzt rede ich auf Userdeutsch. Ich habe es also nicht gemahnt, wer schon gesüßt hat, weil er so eine Konfitüre auf dem Brot hat. Nicht? Oder gesüßt hat, weil ihm nicht das widerfahren ist, was er gern gehabt hat. Wir haben den Namen verstanden. Da muss ich jetzt bekennen, bewusst habe ich noch nie da drin geseufzt. Bewusst. Aber wer seufzt? Der Geist selbst. Und zwar mit was für Seufzern? Kommt gleich. Mit unaussprechlichen Seufzern. Also, kann man gar nicht sagen. Das Anbetungswürdigste vielleicht in dem Zusammenhang ist gerade die Tatsache, dass die höchsten Instanzen, die existieren, Gott selbst, der Sohn selbst, der Geist selbst und die Gottes Sohnschaft in uns selbst. Die seufzen für eine ganze Schöpfung. In Bezug auf die Geburtswehen einer ganzen Schöpfung. Ist das eine lobenswerte Obrigkeit? Hoheit, Herrlichkeit. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Aha. Kinder Gottes sind wir, Söhne Gottes sind wir, aber wir sind, solange unser Leib nicht in die Gleichförmigkeit des Herrlichkeitsleibes Jesu Christi verwandelt ist, kann Gott uns nicht in die Stellung der Sohnschaft einsetzen. Dass wir also Prokura bekommen von Gott, dass wir verfügen können als Söhne Gottes, frei verfügen können. Erst dann, wenn auch unser Leib noch zum bereits erretteten Geist und der schon erretteten Seele als letzte Ergänzung dazugekommen ist. Erst dann beginnt welcher Augenblick? Bis zur letzten Vollendung der ganzen Schöpfung. Denn so viele es der Verheißungen gibt in unserem Gotteswort, sind sie alle in Christo Ja und Amen. Das heißt garantiert. Von A bis Z garantiert. Aber Gott zur Herrlichkeit durch uns werden alle Verheißungen erfüllt.
Auch die Verheißungen für Israel. Darum muss zuerst der Leib des Christus von
Israel an die Reihe kommen. Ja. Nicht etwa sind wir von Israel abhängig, wie etliche lehren, sondern Israel ist vollständig von Christus abhängig, nicht von uns. Aber wir sind Glieder des Christus. Leibes. Ist der Erstling, die Apache, griechisch, eine Erstlingsgarbe. Genau die Garbe des Josef. Die hat sich aufgerichtet. Und wer hat sich gebeugt vor der Garbe des Josef? Die Brüder, aus seinen Brüdern. Nicht der Josef vor seinen Brüdern, sondern umgekehrt. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden, in Bezug auf den Leib. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Diese Rede ist selbstverständlich. Dass man nur von Hoffnung sprechen kann, wenn es sich um etwas handelt, was unsere Sinne noch nicht wahrnehmen können. Nicht so selbstverständlich ist die andere Aussage des Paulus, dass ich auch nur glauben kann, was ich nicht sehe, was ich nicht mit menschlichen Sinnen wahrnehmen kann. Erst in dem Augenblick und erst dort beginnt die Gotteskraft wirksam zu werden, die der Geist Gottes Glauben nennt. Pistis, griechisch. Abraham glaubte und hoffte genau dort, wo es nichts zu hoffen gab. Abraham, der wieder Hoffnung, jede menschliche Hoffnung, auf Hoffnung geglaubt hat. Also die gegenwärtigen, wie wir sagen, Tatsachen, Realitäten, die setzt der Geist Gottes in Gänsefüßchen, unsere Tatsachen und unsere Realitäten. Sind keine.
Das heißt dann, auch, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ja. Das heißt, es ist also wesenhaft auch vor uns selber, vor unseren natürlichen Sinnen verborgen. Wir dürfen also da nicht so
eben auf sichtbare Dinge abstimmen, sondern es ist wirklich ein nackter Glaube, der jetzt hier gar nichts hat, greifbares.
Jawohl. Ja. Jawohl. Danke. Und die Werke des Glaubens für uns bestehen genau nur in Übungen und Bewegungen der Gedanken unseres Herzens, soweit der Geist Gottes da wirken darf bei uns. Nur das sind Werke des Glaubens. Wachsend und fruchtbringend in jedem guten Werk gilt für uns. Nicht, du hast das zu tun, wenn du nicht tust, bist du verdammt. Oder wenn du jenes tust, bist du verdammt, weil du nicht tun dürftest. Nicht? So sagt das Gesetz. Das sind Werke, die man bewirken muss, wirken muss. Die sind aber nicht gewachsen und sind nicht die Frucht des Geistes. Wachsen und Frucht bringen kann nur dort etwas, wo ein Same gelegt worden ist, stimmt. Aha. Hat der Geist Gottes mitten in unseren alten Adam hinein einen heiligen Samen gelegt? Niederwurf eines Samens, halt Katabole, Griechisch, übersetzt mit Grundlegung, jetzt auf biologischer Ebene. Vers 25, wenn wir aber, oder da wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ausharren ist da so wichtig. Ist unser Herr, der Sohn und unser himmlischer Vater, auch, wie soll ich sagen, entschuldigt meine Ausdrucksweise, oder hat er sich selber dazu verurteilt, dass er am längsten ausharren muss? Ja. Und wenn wir alles Ausharren von allen Gläubigen aller Zeiten zusammenzählen, ist das gleich null gegen dem Ausharren unseres Gottes. Ausharren. Wissen wir noch, durch welchen Gegenstand das Ausharren im Hause Gottes dargestellt ist? Im Glauben, die Tugend, in der Tugend, die Kenntnis, das Wissen, im Wissen, die Enthaltsamkeit, innerhalb der Enthaltsamkeit, das Ausharren. Das ist der Scheidevorhang. Was stellt der dar? Den Fleischesleib Jesu. Der Scheidevorhang wurde nach dem Gesetz an 4 Pfosten von Akazien an 4 Nägeln aufgehängt. Stimmt das in Bezug auf den Leib Jesu Christi? Und als er sein Haupt neigte und den Geist aufgab, was geschah mit dem Scheidevorhang? Zerriss. Genau. Ist hier dargestellt, ausharren bis in den Tod. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Wir brauchen nur noch daran zu denken, dass Vater und Sohn schon vor Grundlegung der Welt wussten, dass es ohne Golgatha nicht gehen wird. Hätten wir dann noch eine Schöpfung geschaffen? Ich nicht. Ich nicht. Schafft Gott eine wunderbare Schöpfung durch seinen Sohn und weiß beim ersten Spatenstich zu dieser Schöpfung, bildlich gesprochen, ich grabe mein Grab. Und zwar unter unheimlichsten Umständen. Vers 26. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Als jung im Glauben Ja, im ersten Jahr, ersten zwei Jahre, sagen wir mal, ne? Da bin ich immer ein wenig zusammengezuckt, wenn ich in einem Gebet und einer Verkündigung das Wort Heiliger Geist gehört habe. Wisst ihr warum? Ja, weil ich wusste, wie unheilig ich bin. Ne? Ja. Und dann, langsam, durften wir lernen, oh, da hat der Heilige Geist keine Freude an mir gehabt, als ich beim Namen nennen seines Namens zusammengezuckt bin, ängstlich geworden bin. Genau er selbst nimmt sich nicht bloß unserer an, sondern genau unserer Schwachheit. Unserer Schwachheit auf allen Ebenen unserer Schwachheit. Und hier kommt jetzt, besonders auf einer Ebene, die hier genannt wird, in Bezug auf das Beten. Wer von uns ist stark im Gebet? Ohne jede Zweifel der Überlegung. Meint das immer ernst, todernst im Gebet. Schon wieder niemand. Wir wollen hier uns merken, der Geist selbst nimmt sich unserer Schwachheit an, denn, und jetzt lese ich richtig, zuerst so, wie es da in der Elberfelder steht, denn wir wissen nicht, wie wir bitten sollen. Ah nein, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Da ist zu lesen, denn wie sich's gebührt, vor den dreimal heiligen Gott zu treten, um zu ihm zu beten, um mit ihm in Gemeinschaft zu treten. Das wissen wir nicht. Wie es sich gebührt, was irgendwie dann bitten, wissen wir nicht. So steht es im Griechischen ganz deutlich da. Ah. Wir sind doch immer in Verlegenheit. Mit, Herr, darf ich dir das überhaupt sagen? Ne? Wagen zu sagen. Ne? Und wenn schon, sind wir doch unbeholfen. Und wo sind wir am unbeholfensten? In Sachen Liebe, ne? Sind wir am unbeholfensten. Und um das geht es. Denn, wie sich's gebührt, was wir irgend bitten, das wissen wir nicht. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also wenn wir ein Gebet daherstammeln und in ganz unwürdiger Haltung da erscheinen vor Gott, in unwürdigster Haltung erscheinen, was geschieht dann? Gerade dann vertritt uns der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern. Und was geschieht dann? Dann wird alles Verkehrte und Schmutzige und Unsaubere und was da alles dann noch vorhanden ist bei uns und nach dem alten Menschen, ne, wird aufgrund von Golgatha durch das Blut aufgelöst und durch das Fleisch ersetzt, das Fleisch Jesu Christi, seine Gottgestalt und seine Seele. Bei unserer Vernunft und bei unserer Weisheit und so weiter und bei unseren Gedanken des alten Menschen. Ihr seid vollkommen gemacht in ihm. Erd und Himmel bleiben stumm.
Denke ich auch.
Ich auch denke. Also. Jetzt habe ich mal mit dem Süßzentrum gemerkt. Also. Der aber die Herzen erforscht, der Geist, weiß, was der Sinn des Geistes, unseres Geistes ist. Zu Deutsch, er forscht alles so genau und dann weiß er erst nach Forschungsarbeit wieder, weiß er besser als wir, wie wir es meinen. Und dann weiß er ja, dass er in unsere Herzen ausgegossen ist und dass durch ihn, den Heiligen Geist, die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Ah, jetzt haben wir es, ne? Unser Stammeln und unser Beten in unwürdiger Haltung und Umgebung und weiß was alles, nicht? Verwandelt dieser Heilige Geist so vollkommen, nicht? Dass es vor Gott erscheint, wie es Heiligen Gottes gemäß ist.
Die Liebe des Geistes.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. So. Ist, es braucht sich aber niemand zu melden, ist jemand da, der den Herrn Jesus kein bisschen lieb hat? Glaube kaum. Jeder von uns hat den Herrn Jesus mindestens ein bisschen lieb. Und das reicht schon. Das reicht schon. Dann hat er dieses gute Werk bei uns angefangen, wird das auch vollenden? Er. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ja, und wie können wir Gott lieben? Weil er seine Liebe ausgegossen hat in unsere Herzen. Das ist der Gottes Werk, nicht unser Werk. Gottes Geschenk wieder. Achtung, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Also, wir sind von Gott gerufen nach seinem Vorsatz. Und den hat er gefasst bei sich selbst. Im Gegensatz zu seinem Ratschluss, wo er Gedanken und Willensäußerungen seiner Geschöpfe mit berücksichtigt hat. Ein Ratschluss kommt zustande, wenn viele Räte beraten und dann ein Ratschluss erfolgt. Ein Vorsatz ist nur dann ein Vorsatz, wenn ein Einzelner bei sich selbst sich etwas vorsetzt. Gegenstück. Nun hat Gott, ohne irgendeine Rücksicht zu nehmen auf die ganze Schöpfung oder etwas, einen Vorsatz gefasst bei sich selbst, lesen wir. Und wir sind nun als Erstlinge, die Gott gerufen hat, aufgrund von Golgatha, sind wir Erstlinge, die nun einen Bestandteil dieses göttlichen Vorsatzes bilden. Zum Glück haben wir aber schon in den letzten Versen deutlich erleben können, dass dieser Vorsatz Gottes, dass er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass dieser Vorsatz Gottes uns als Erstlinge auserwählt hat, nicht damit wir jetzt auserwählt und gerettet seien und die nicht auserwählten verloren seien, sondern gerade dazu, dass Gott an uns vollkommen in Christo dargestellt, dem Leibe des Christus, dem Herrlichkeitsleibe des Christus, diese Herrlichkeitsschau Christus samt seinem Leib wird Gott zu verschiedenen Zeiten zeigen, seinen Geschöpfen, schreibt er dem Timotheus. Wozu zeigt er? Die Herrlichkeit, die er mit uns fertiggebracht hat. Warum? Wenn die dann den sehen, der David, damals, was? Das ist er tatsächlich. Ja. Dann ist er auch Hoffnung für mich, denkt denn einer. Ja. wenn er den dort jetzt so herrlich gemacht hat, ha, der großartig, wunderbar. Ja, so arbeitet Gott. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Paulus sagt an einer Stelle, glaube ich Römer 9, Jakob und Esau waren noch im Mutterleib, die beiden Knaben hatten weder Böses noch Gutes getan, und schon sagt Gott zur Mutter, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Und jetzt kommt die geistliche Begründung, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl sei und nicht nach Werken. Also bei uns, zur Auserwählung, haben Werke, die wir geleistet hätten, wie viel zu mitzuwirken? Null. Unter Null. Aus. Fertig. Grill gleich. Total kapitulieren in Bezug auf jedes Werk. Was singen wir Frommen denn so fröhlich drauf los gelegentlich? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, haben wir das auch schon gesungen. Wie viel Mal? Einmal, zweimal, 500 Mal. Oder wer bietet noch mehr? Aber da drin wirken Werke fröhlich weiter. Gesungen, mit den Lippen haben wir richtig. Aber was das wirklich bedeutet, fast keine Ahnung. Denn welche er alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind, nach Vorsatz und Auswahl. Wir wissen, diese Auswahl nach dem Vorsatz Gottes von uns erfolgte zeitlich zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Zeit gab. Was gibt es da im Deutschen für Sätze, wenn es sich um Glaubenswerte handelt? Nicht? Auch unmögliche Sätze. Nicht? Warum sage ich das? Denn auch für Gott begannen die Werke erst wann zu existieren? Von Grundlegung der Welt an. Vor Grundlegung der Welt hat Gott selber noch kein einziges Werk getan. Wir sind also auserwählt worden von Gott nach seinem Vorsatz, als der Begriff Werke überhaupt noch nicht, auch vor Gott nicht existierte. Stimmt das alles miteinander überein? Auf dass der Vorsatz Gottes nach freier Auswahl sei, wessen er sich erbarmen wollte, schon vor Grundlegung der Welt. Ja. Und nicht aus Werken. Also, Leistungswerke, alles Wirken, ist für uns begraben. Sind wir dann frei? Aha, aha. Dann endlich hat der Heilige Geist, von dem wir so gern geleitet sein möchten, freie Bahn und kann jetzt selber das Wollen und das Vollbringen bewirken. Möchte er das? Schon längst. Das Wollen hat Gott uns geschenkt. Jedes Gotteskind möchte am liebsten jetzt schon alles, nur noch das Gute, nicht? Bringt es aber nicht fertig. Das Vollbringen fehlt. Warum? Denn zum Vollbringen des Guten meldet sich der alte Arthur Muhl, nicht? Und dann sagt der Heilige Geist, nein, nein, mein Lieber, auch das möchte ich durch dich bewirken, nicht du. Und dann geht's. Jetzt guck ich auf die Uhr. Oh. Ich habe meiner lieben Hilda gesagt, heute Abend höre ich Punkt 8:30 auf. Und schon bin ich ein Übertreter von 2 Minuten geworden. Ja. Wir dürfen schließen für heute. Naja, es lohnt sich dann eine 3. Stunde anzufügen. Denn welche er zuvor gekannt hat, das heißt vor Grundlegung der Welt, hat er schon gesehen, was, in was für einem hoffnungslosen, elenden Zustand wir waren ohne ihn, hat sich dort schon unser erbarmt. Die er zuvor gekannt hat, müssen wir lesen, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, der Sohn, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch gerufen. Das Griechische kennt keinen Unterschied zwischen rufen und berufen. Auch keinen Unterschied, nur so nebenbei, zwischen aufstehen und auferstehen, zwischen wecken und auferwecken. Das haben wir im Deutschen so gemacht. Im Hebräischen, im Griechischen heißt es einfach, Jesus ist aufgestanden am Ostermorgen, an dem Morgen. Und er wurde aufgeweckt. Und wir sind einfach gerufen worden. Ja. Nun, so einfach ist das, aber nicht weniger wunderbar. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen, jetzt einfach gerufen. Und welche er gerufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Sind wir gerechtfertigt?
Ja, Amen, Halleluja.
Er war es, der Vorsänger für euch alle. Hat er auch gerechtfertigt? Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Halleluja. Amen. Jetzt mal miteinander. Halleluja. Halleluja. Amen. So, jetzt. Danke. Wir dürfen weiterfahren in Römer 8. Römer 8. Nun die dritte Abendstunde. Und da dürfen wir von Vers 28 bis zum Schluss kommen heute Abend, bevor wir die Feier des Brotbrechens durchführen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Noch einmal, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht oder herrlich gemacht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wider Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Wir erinnern uns noch einmal an den kostbaren Vers 27 als Übergang. Der aber die Herzen erforscht, nämlich der Geist selbst, kann nur er. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Erst nach Forschungsarbeit weiß auch der Geist, was in unserem Innern, im Tiefsten, den tiefsten, verborgensten Gedankengängen vor sich geht, vor allem, wie wir es meinen. Erforscht er genau und verwendet sich für uns Heiligen Gottes gemäß. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Nun, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ein Wissen, unbedingt nötig, um Gott selig leben zu können, gehört zu der gewaltigen Reihe Zeugnisse des Wortes Gottes, die uns bestätigen, dass das Wissen um die uns von Gott geschenkten Dinge sehr wichtig ist. Und dass das Wort Wissen bläht auf nur dort gilt, wo man gewaltige Dinge weiß, wissenschaftlich kennt, ohne Glauben, außerhalb des Glaubens. Alles, was ein Mensch weiß, ohne Glauben Christi, ohne Gottes Glauben, kann ihn nur aufblähen. Das ist die eine Seite. Aber ein Gottesmensch kann nicht genug wissen, wie reich er ist, wie vollkommen die Gnade Gottes ist. Den ganzen Reichtum zuerst einfach zur Kenntnis nehmen, darum zu wissen. Wie oft schreibt Paulus, ich will aber, Brüder, dass ihr wisset, dass ihr nicht in Unwissenheit seid in Bezug auf gewaltige, herrliche Dinge. Also, und nun hier ein gewaltiges Wissen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, So einfach. Und dass wir Gott lieben können, ist ja das erste wunderbarste Geschenk, das Gott uns durch den Glauben Jesu Christi wirklich geschenkt hat, dass wir ihn lieben. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist die Ordnung. Und nun wissen die, die Gott lieben, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir haben ja gelernt, dass der Wille Gottes sich auf drei verschiedenen Ebenen darstellt. Alle die Dinge, die geschehen nach dem Ratschluss Gottes, wie so mit Weltkriegen und allen Unglücksfällen und was alles geschieht, entsprechen nur dem guten Willen Gottes. Das heißt, er hat es für gut gefunden, dass diese schrecklichen Dinge für kurze Zeit geschehen, indem er es immer gedenkt, gut zu machen. Immer. Bei allen Genehmigungen von schrecklichen Anträgen, sei es von Seiten Satans oder von Seiten heiliger Engel, ist das Herz Gottes unabänderlich treu. Er gedenkt es immer gut zu machen. Und wir wissen, dass bei uns, die wir Gott nun lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Nicht nur gedenkt Gott, es gut zu machen, sondern direkte Wirkungen zum Guten. Luther hat übersetzt zum Besten. Ja, meinetwegen, gut, besser, am besten liegt immer noch auf der Ebene des Guten, nicht? Nur Maximum von Gutem. Schön. Aber Dinge, furchtbare Dinge, die Gott sich erlaubt, seinen Kindern aufzuerlegen, gibt es solche Dinge. Ja? Eben fast die Norm. Ja? Da dürfen wir wissen, unbedingt wirkt alles, auch das schrecklichste Erlebnis eines gläubigen Menschen, wirkt sofort das Gute. Sofort. Sofort. Wirkt zum Guten. Gar nichts anderes. Ein köstliches Wissen. Alle Dinge zum Guten mitwirken. Auch alle Dinge, die uns nicht selbst betreffen. Alle Dinge, die geschehen, wirken uns zum Guten. Alle.
Halleluja!
Danke.
Und kein Sperling und kein Haar.
Danke. Weiter. Jetzt kommt ein Nachsatz. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Da melden sich bei diesem kurzen Wort 7 Fragen. Oder 70 mal 7, wenn wir wollen. Und wunderbar, jede Frage, die unser Gott das Wort selber stellt, beantwortet sie in einer vollkommenen, beantwortet die übrige Schrift in vollkommen befriedigender Weise. Und alle Problemstellungen, gerade in den nächsten Versen, werden in der übrigen Schrift auch alle gottgemäß wunderbar gelöst. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wir haben eben das Wort Ratschluss gehört. Da hat Gott die Überlegungen der Gedanken und der Willensrichtung der Menschen erforscht, geprüft, und soweit er sie, sind ja alle böse von Jugend auf, zur Durchführung genehmigt hat, bilden diese Dinge, die nun geschehen werden, geschehen gegenwärtig oder in der Vergangenheit, bilden den Ratschluss Gottes, weil er da die Beratungen der Herzen, die Überlegungen der Herzen zur Durchführung genehmigt hat. Ratschluss. Aber, also ein Ratschluss, haben wir gesehen, kommt zustande, wenn viele eine Mehrzahl beraten und dann sie zum Schluss kommen, so und so sind wir jetzt eins. Das ist ein Ratschluss, während wir können auch sagen, ein Beschluss einer Regierung ist ein Beschluss, ein Ratschluss. Ein Vorsatz aber hat es zu tun mit einer Einzelperson. Wir lesen einige Stellen. Es handelt sich hier um den Vorsatz Gottes, den er gefasst hat, allein bei sich selbst. Hat er niemand gefragt und nichts anderes berücksichtigt, als was nun im Grunde seines Herzens vorhanden ist an unendlichen Herrlichkeiten, ruht im Herzen Gottes. Nach Vorsatz berufen sind, im Gegensatz zu Beschluss, können wir anstatt Vorsatz, den ich gefasst habe bei mir selbst, auch sagen, reden von einem Entschluss. Ein Entschluss fasst auch ein Einzelner. Ein Entschluss Gottes allein. Im Gegensatz zu einem Beschluss von vielen. Die Bibelstellen, Epheser 1, Vers 11. Dem Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz, nach dem persönlichen Herzensentschluss unseres himmlischen Vaters. Sind wir zuvor bestimmt, nach dem Vorsatz dessen, der alles, das All, Tapanta, wirkt nach dem Rate seines Willens. Also was geschieht, entspricht dann dem Ratschluss. Aber wir sind zuvor bestimmt, nicht nach dem Ratschluss, sondern nach seinem Vorsatz, nach seinem Entschluss.